Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist Jan Tengerlau, herzlich willkommen und das sind unsere Themen. Gegen den Müll in den Städten zur neuen Initiative des Bundesumweltministeriums. Klimawandel in den Städten, die Bonner Stadtwerke setzen auf Ökostrom. Vom Sterben der Süßwassertiere, eine Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie präsentiert ernüchternde Zahlen. Von Schäfern befürchtet, von Förstern begrüßt, die Rückkehr des Wolfes in den Westerwald. Und im Verbrauchertipp geht es heute um die Zusatzleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Kaugummis, Verpackungen und vor allem viele Zigarettenkippen. In deutschen Städten gibt es keinen Mangel an Müll. Zuständig für die Entsorgung ist die Stadtreinigung, aber nun plant das Bundesumweltministerium, die Kommunen stärker bei der Abfallbeseitigung zu unterstützen, wie wir gerade auch in den Nachrichten gehört haben. Das ist natürlich vor allem eine finanzielle Frage. Ihre Pläne hat die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD gerade eben in einer Pressekonferenz vorgestellt. Und aus Berlin ist jetzt die Kollegin Katharina Hamberger zugeschaltet, die die PK verfolgt hat. Hallo, Frau Hamberger.
Hallo.
Was ist der Plan, um die Städte sauberer zu bekommen?
Naja, es geht eben darum, den Müll insgesamt zu reduzieren, so wie Sie das auch gerade schon gesagt haben. Und zwar nicht eben den Müll, den wir im Haushalt haben, sondern es geht wirklich um den Müll auf den Straßen, also das, was wir unterwegs wegwerfen in den Mülleimer. Das sind Plastikverpackungen, dazu gehört Plastikgeschirr, Kaffeebecher, Zigarettenstummel, also all das, was sozusagen unterwegs anfällt. Und Svenja Schulze, die Umweltministerin, will, dass die Hersteller dieser Verpackungen jetzt herangezogen werden, und zwar finanziell.
Wer Fastfood-Verpackungen, Einwegbecher und Zigarettenfilter herstellt, der zahlt nachher auch für ihre Entsorgung. Deshalb werden zukünftig auch die Hersteller typischer Wegwerfartikel an den Kosten für die kommunale Stadtreinigung und das Säubern von Parks und Plätzen beteiligt werden.
Also so die Bundesumweltministerin, das soll eben dafür sorgen, dass die Kommunen entlastet werden, weil die ja für die Reinigung verantwortlich sind. Aber soll auch ein Anreiz geschaffen werden, dass die Hersteller sich eine Alternative überlegen, aber auch natürlich die Konsumenten, also wir uns vielleicht überlegen, ob wir was anderes benutzen.
Die Hersteller sind vermutlich oder werden nicht begeistert sein davon. Mit welchen Kosten ist denn da zu rechnen?
Na, dazu gab es heute tatsächlich noch keine Aussage, denn man will jetzt erstmal ermitteln, wie groß der Anteil an Einwegverpackungen am Müll, der eben in den Abfallbehältern auf öffentlichen Plätzen und Straßen landet, überhaupt ist. Das weiß man nicht so genau. Dazu wird dann der Verband kommunaler Unternehmen eine Studie in Auftrag geben, die am Ende repräsentativ sein soll. Und Michael Ebling, der Präsident des VKU, hat erklärt, wo man denn da überall fragen will.
In größeren, in den kleineren Kommunen, in touristischen Zentren, genauso wie an den Stadträndern, in Parks und an Gewässerstreifen, in Bundesstraßen, an Wohngebieten und natürlich auch über die Jahreszeiten verteilt, weil wir dort natürlich auch entsprechende Schwankungen kennen.
Also man will da das ganz große Bild bekommen, sodass man eben nicht eben nur auf den Potsdamer Platz in Berlin guckt, sondern vielleicht auch auf den kleinen Gemeindemülleimer.
Das hört sich alles noch etwas ungefähr an. Gibt es konkrete Pläne für die Umsetzung auch dieser Ziele?
Eben bislang muss jetzt erstmal diese Studie erstellt werden und dann muss man gucken, wie viel Müll gibt es denn tatsächlich, und dann erst kann man das Ganze dann in die Wege leiten, kann das dann eben auch in ein Gesetz fassen. Umweltministerin Svenja Schulze hat darauf hingewiesen, dass sie eben auch die Studie, die Erkenntnisse des VKU über den tatsächlichen Anteil von Einwegverpackungen dann auch bei der Gesetzgebung berücksichtigen will. Also das kann tatsächlich dann auch noch ein bisschen dauern, ist eben auch dann entsprechend wieder mal die Frage, ob die Große Koalition so lange hält und die Umweltministerin ihre Pläne dann noch umsetzen kann.
Was wurde weiterhin besprochen? Gibt es weitere Vorschläge in Bezug auf Müllvermeidung, nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen?
Naja, das eine ist, was Svenja Schulze heute angesprochen hat, ist, dass sie eine EU-Regelung möchte, dass nur noch Kunststoffe, die wirklich hundertprozentig biologisch abbaubar sind, auch als Plastikmüll bezeichnet werden dürfen. Denn es gibt wohl auch ein Problem, dass in Biotonnen, in vielen Biotonnen auch Plastiktüten landen, die als sogenanntes Bioplastik deklariert sind. Und Svenja Schulze bezeichnet das aber als Greenwashing, sagt viele von diesen Tüten sind nicht wirklich biologisch abbaubar oder brauchen eben sehr lange. Da soll was geändert werden. Und dann hat sie sich jetzt auch schon am Wochenende für ein Plastiktütenverbot ausgesprochen, also über das hinausgehend, was die EU will, nämlich Einweggeschirr zum Beispiel verbieten. Da bekommen sie aber Gegenwind, zum Beispiel aus der CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer findet das nicht gut. Auch Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, hat schon gesagt, damit kann sie eigentlich nichts anfangen, sondern man sollte auf Freiwilligkeit setzen und stattdessen eben an Tüten arbeiten, die abbaubar sind.
Es bleibt also spannend, der Plastik und der Müll. Der Kampf dagegen, das waren neue Pläne vom Umweltministerium. Das waren Informationen von der Kollegin Katharina Hamberger aus Berlin. Vielen herzlichen Dank. Müll und Klimaschutz, auch das gehört zusammen. Wie lässt sich der Klimaschutz mit den Anforderungen gerade in den Ballungszentren für ein nachhaltiges Umwelt und Wirtschaften vereinbaren? Vor dieser drängenden Frage stehen viele Städte, vor allen Dingen die großen Städte, denn sie leiden besonders unter dem Klimawandel. Andererseits sind sie aber auch besondere Antreiber. Immerhin, es tut sich etwas. Zwischen nachhaltiger Geldanlage und innovativer Müllvermeidung werden Pläne nicht nur gemacht, sondern auch umgesetzt. Wir beleuchten einige Ansätze in einer sechsteiligen Serie in Wirtschaft und Gesellschaft. Heute geht es um die Stadtwerke in Bonn, die mehr und mehr auf den Ökostrom setzen, wie Katja Scherer berichtet.
Auf den ersten Blick kann sich die Klimabilanz der Stadtwerke Bonn sehen lassen. Einer Untersuchung des Vereins Klima ohne Grenzen von 2017 zufolge nutzt das Unternehmen mehr erneuerbare Energie und verursacht weniger CO2 als alle anderen deutschen Kommunalversorger. Ein Grund, die Bonner Stadtwerke setzten schon seit den 90er Jahren auf Nachhaltigkeit, sagt Christoph Kaspari, zuständig für den Vertrieb bei den Stadtwerken.
Und in dieser Verantwortung sehen wir uns heute auch noch und haben mittlerweile die vier großen E's, denen wir uns verpflichtet fühlen: Energieeinsparung, Energieeffizienz, Eigenerzeugung und die erneuerbaren Energien.
Die Bonner Stadtwerke bieten zwei Stromarten an. Einerseits 100%igen Ökostrom aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biogas, andererseits konventionellen Strom, in dem neben Erneuerbaren auch Erdgas und zu einem kleinen Anteil Kohle drin stecken. Die CO2-Bilanz falle so gut aus, weil in den vergangenen Jahren der Ökostromanteil stetig erhöht und der konventionelle Strom sauberer gemacht worden sei, sagt Kaspari. Etwa durch die Modernisierung eines Erdgasheizkraftwerks.
Wir sparen also allein durch die Erneuerung über 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein im Vergleich zu einem ganz konventionellen Energieerzeugung.
Insgesamt stammen mittlerweile 69% des Bonner Stroms aus erneuerbaren Energien. Allerdings, Kritiker wie der Ökostromanbieter Lichtblick halten diese Zahl für schön gerechnet. Laut dem Hamburger Konkurrenten liegt der Ökostromanteil bei den Stadtwerken nur bei 45%. Dahinter steht eine grundsätzliche Kritik, die nicht nur Bonn, sondern kommunale Versorger generell betrifft. Diese dürfen in ihrer Bilanz nämlich auch Ökostrom ausweisen, den sie weder selbst produzieren noch gezielt von anderen Erzeugern einkaufen. Dominik Seebach vom Freiburger Öko-Institut erklärt, was sich hinter jenem Ökostromanteil verbirgt, den Stadtwerke meist kryptisch als erneuerbare Energien finanziert aus der EEG-Umlage deklarieren.
Also es ist der erneuerbare Strom, für den die Verbraucher aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zahlen. Und es ist eben mehr oder weniger eine zwangsweise Zuordnung.
Konkret heißt das, momentan bezahlt jeder Verbraucher seinem Energieversorger einen finanziellen Aufschlag, die sogenannte EEG-Umlage. Dieses Geld reichen die Stadtwerke weiter und es geht an Ökostromerzeuger und damit auch teils zurück an die Stadtwerke selbst. Unabhängig davon ist es aber per Gesetz so, dass auch Stadtwerke, die sich nicht aktiv an der Erzeugung von grünem Strom beteiligen, den durch die EEG-Umlage finanzierten Ökostrom in ihrer Energiebilanz ausweisen können.
Das sagt aber nichts darüber aus, wie das individuelle Unternehmen selbst jetzt im energiewirtschaftlichen Sinn agiert. Ob die gezielt erneuerbare Energien beschaffen, das ist also unabhängig davon.
Umweltverbände und der Bundesverband Verbraucherzentrale fordern daher transparentere Regeln für das Ausweisen von Strom. Die will auch Dominik Seebach. Er fordert zudem, Stadtwerke sollten die eigene grüne Stromerzeugung ausbauen oder zumindest Ökostrom zukaufen, der extra für sie zusätzlich produziert wurde und nicht eh schon auf dem Markt vorhanden ist.
Die eigentlich entscheidende Frage für die Energiewende ist nicht, bekomme ich als Verbraucher erneuerbaren Strom, sondern die Frage, bekommt die Welt mehr erneuerbaren Strom?
Die Stadtwerke Bonn etwa beteiligen sich am Ausbau von Windenergie und errichten Photovoltaikanlagen, auch wenn das nicht immer einfach ist, sagt Christoph Kaspari.
Wir ermitteln zurzeit auf den kommunalen Liegenschaften die Dächer, aber die dürfen natürlich nicht zu alt sein, weil wir sonst Schwierigkeiten mit der Undichtigkeit haben.
Klar ist, die Herausforderungen bleiben groß. So soll in Bonn mittelfristig auch das Heizkraftwerk auf Erdgasbasis durch noch sauberere Lösungen ersetzt werden. Wie das technologisch gelingen kann, muss aber erst noch erforscht werden.
Katja Scherer über den Versuch der Stadtwerke Bonn, so viel Ökostrom wie möglich zu verwenden. Ein Beitrag aus unserer Serie Städte und Klimawandel, den Sie heute Nachmittag in der Wirtschaftssendung nach 17 Uhr noch einmal hören können. Die Debatte um die Folgen des Klimawandels umfasst auch das Artensterben. Egal, ob es sich um kleine Insekten oder große Elefanten handelt, weltweit sind Tierarten vom Aussterben bedroht oder es gibt immer weniger Tiere von einer bestimmten Art. Das trifft auch auf große Süßwassertiere zu, die bisher etwas weniger im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Jetzt haben Forscher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin dazu eine Studie vorgelegt mit wenig ermutigenden Zahlen. Um fast 90% sind weltweit die Bestände von Süßwassertieren zurückgegangen. Am Telefon in Berlin ist jetzt die Leiterin der Studie, Frau Dr. Sonja Jenig. Guten Tag, Frau Jenig.
Guten Tag.
Große Süßwassertiere, wie haben Sie das genau definiert? Um welche Tiere geht es?
Wir haben vor einigen Jahren, als wir begonnen haben, uns intensiv mit diesen sehr großen Tieren in Süßwasser zu beschäftigen, nach vielen Diskussionen und Recherchen und auch Vergleich mit anderen Ökosystemen an Land und im Meer, einen Grenzwert von 30 Kilogramm festgelegt. Das heißt, Tiere, die als erwachsene Tiere 30 Kilogramm oder mehr wiegen, zählen für uns in diese Gruppe der Süßwasser-Megafauna, wie wir sie genannt haben. Und dazu zählen zum Beispiel Säugetiere wie Nilpferde oder Flussdelfine oder auch gerade noch so auch bei uns vorkommend der Biber, Reptilien wie Krokodile und Riesenschildkröten und eben auch viele Fische. Und davon haben wir auch in Deutschland etliche. Da hatten wir früher Störe und Hausen, haben jetzt immer noch Welse, Hechte oder auch Huchen.
Wie sind Sie vorgegangen für die Studie? Sie haben einerseits erstmal definiert, was ist ein großes Süßwassertier, und dann haben Sie nachgeschlagen in Archiven.
Genau.
Und
ja,
Zahlen zusammengetragen.
Also wir haben uns zum einen auf eine große Datengrundlage des WWF gestützt, die alle zwei Jahre den Living Planet Index veröffentlichen, wo es eben darum geht, die Bestände, die Entwicklung bei Populationen verschiedenster Wirbeltierarten zu untersuchen, und haben das dann durch andere Datenquellen, andere Berichte und Studien, die wir finden konnten, ergänzt, weil dort unsere Zielgruppe, diese großen Süßwassertiere, noch nicht gut genug abgedeckt war.
In welchem Zeitraum haben Sie denn geforscht und nachgesehen?
Wir haben gesucht eben nach Daten, die im Zeitraum 1970 bis 2012 liegen, und dieser Anfangszeitpunkt 1970 ist eben auch in Übereinstimmung mit dem Living Planet Index Bericht des WWF, weil wir eben gerne unsere Entwicklung oder die von uns untersuchten Arten mit den allgemeinen Süßwasserarten, also auch kleinere Arten, vergleichen wollten.
Der Schwerpunkt der Recherche oder die meisten Tiere, über die wir reden, leben in Deutschland, leben überall, leben in den Tropen?
Die allermeisten leben in den tropischen und subtropischen Regionen. Also wir haben Schwerpunkte in Süd- und Südostasien, dann eben auch in Afrika, im Kongo-Gebiet und auch im Amazonasgebiet in Amerika. Also das sind wirklich die Schwerpunktgebiete, aber tatsächlich kommen auch eben bei uns auch einige dieser sehr großen Tiere vor, auch in Nordamerika.
Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, viele von diesen Tieren, davon gibt es nur noch ganz, ganz wenige, sind über 90% oder fast 90% der Bestände sind zurückgegangen. Das sind alarmierende Zahlen.
Das ist richtig. Also diese 88% des Rückganges bezieht sich sozusagen auf die ganze Welt. Dann gibt es eben regionale Unterschiede, zum Beispiel in Süd- und Südostasien 99% Rückgang, hier in der sogenannten Paläarktis, das umfasst dann Europa, Ostasien, das nördliche Afrika 97%. Dann haben wir etwas weniger Rückgang, zum Beispiel in Nordamerika. Aber man muss es eben auch ein bisschen nuancierter betrachten, oder das möchte ich gerne tun. Eben, es sind keine absoluten Populationsentwicklungen, sondern wir hatten eine sehr variable Datenbasis auszuwerten und haben eben innerhalb dieser Zeitreihen dann geschaut, wie die Entwicklung ist. Also es ist ein Trend und der ist alarmierend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass eben sofort 90% aller Tiere verschwunden sind.
Vielen Dank für diese Informationen über eine neue Studie zu den weltweiten Beständen großer Süßwassertiere. Sprachen wir mit Sonja Jenig vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Und auch das ein Tier, das zeitweise jedenfalls in Europa verschwunden ist, aber jetzt zurückkommt, das ist der Wolf. Über seine Rückkehr wird in Deutschland erbittert gestritten und diskutiert. Das ehemalige ausgerottete oder fast ausgerottete Raubtier breitet sich ja in Ost- und Norddeutschland vor allem aus. Es ist eine international und per Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Art. Das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium hat 2015 einen Wolfsmanagementplan erlassen, für den Fall, dass sich auch dort ein Tier ansiedeln sollte. Seit dem vergangenen Jahr ist das der Fall. Im Westerwald wurde eine Wölfin mehrfach genetisch nachgewiesen. Ihr Revier am Stegskopf wurde zum Wolfspräventionsgebiet erklärt. Das ermöglicht Weidetierhaltern, den Schutz ihrer Herde bezahlt zu bekommen. Zwischenbilanz des Wolfsmanagements wurde jetzt auf einer Tagung im Westerwald gezogen. Anke Petermann war dort.
Annabelle Reh ist Schafzuchtleiterin bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und züchtet selbst seltene Bergschafe im Westerwald, und zwar am Stegskopf im ersten Wolfsgebiet des Bundeslandes. Wie im Wolfsmanagementplan vorgesehen, hat Reh den Herdenschutz zu 90% von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bezahlt bekommen. Dennoch sorgt sie sich um ihre Lämmer.
Ich bin der Meinung, es gibt keinen 100%igen Schutz vor dem Wolf. Wir haben alles Mögliche, denke ich, jetzt getan, außer natürlich die Tiere einzusperren, weil das halte ich für nicht artgerecht. Wir haben Zäune gestellt, wir schauen, dass immer neue Batterien drin sind. Wir haben die Zäune auch gefördert bekommen von der Stiftung und auch ein neues Stromgerät. Das ist ganz gut, das ist mit unserem Handy verbunden. Sollte der Strom ausfallen oder unterbrochen werden, zum Beispiel wenn der Wolf durchläuft, bekommen wir eine Nachricht aufs Handy.
Die Biologin Gesa Kluth, Mitgründerin des Lupus-Instituts für Wolfsmonitoring und Forschung in der sächsischen Oberlausitz, ist sicher, dass sich Wölfe erziehen lassen.
Denn Wölfe, die versuchen, Nutztiere zu reißen und dann einen Schmerz erleiden durch den Stromzaun, die lernen ganz schnell, dass das keine leichte Beute dann mehr ist. Also man kann sie auf jeden Fall mit dieser Methode des Stromzauns erziehen oder auch mit funktionierenden Herdenschutzhunden, die sie dann verbellen und die sie vertreiben. Das funktioniert definitiv.
Deshalb hält Kluth die Fördergelder für gut angelegt. Weil die EU Vorgaben gelockert hat, kann Rheinland-Pfalz die betroffenen Halter von Mutterkuhherden, Schafen und Ziegen künftig noch stärker unterstützen, freut sich Thomas Griese, Staatssekretär im Umweltministerium. Insofern nämlich,
dass wir auch den Arbeitsaufwand, den die Betreffenden mit dem Zaunbau haben, auch die Pflege dieser Zäune, die müssen ja nicht nur einmal gesetzt werden, sondern immer wieder unterhalten werden, vielleicht auch nachgebessert werden, dass wir auch das mit Fördermitteln oder mit einem pauschalen Förderbetrag abdecken.
Finanziell entschädigt werden nachgewiesene Risse durch Wölfe, so der Grünen-Politiker.
Und dadurch kann es auch zu Verlusten kommen bei der Fortpflanzung etc. Auch an dem Punkt wollen wir ein Stück weitergehen und auch solche sozusagen Folgeschäden mit in den Entschädigungsumfang aufnehmen. Wie wir das machen, ist noch klar, aber wir wollen, das ist unser Grundsatz, die Tierhalter dabei nicht alleine lassen.
Das ist Trostpflaster.
Kontert Werner Neumann vom Landesverband Schafhalter und Züchter. Förster dagegen hoffen, dass Wölfe für waldangepasste Wildbestände sorgen, indem sie Rehe und Hirsche fressen. Es gibt zu viele, findet Jürgen Jacobi.
Und gerade jetzt im Moment der großen Probleme der sterbenden Wälder fehlt uns die artenreiche Naturverjüngung, weil das Wild die eben zu 100% wegfrisst.
Touristiker fürchten, dass Wölfe am Rande ihrer Premiumwege auftauchen und Besucher verschrecken. Wölfe sind menschenscheue Beutegreifer, stellt Staatssekretär Griese klar. Doch.
Wenn sie sich zum Beispiel menschlichen Siedlungen oder Menschengruppen in gefährdender Weise nähern, müssen Vergrämungsmaßnahmen ergriffen werden.
Luftschüsse oder Gummigeschosse.
Und wenn die alle nicht fruchten, muss die Entnahme, also der Abschuss, vorgenommen werden. Denn am Ende hat natürlich der Schutz der menschlichen Gesundheit Vorrang. Und auch das ist in dem Wolfsmanagementplan 2015 schon festgehalten worden.
Annabel Reh fordert, dass Problemwölfe geschossen werden dürfen, wenn sie einmal einen funktionierenden Elektrozaun überwunden und Weidetiere gerissen haben. Nicht warten, bis es 10-mal vorgekommen ist, heißt ihr Plädoyer.
Solange nichts passiert, so wie es Gott sei Dank momentan ja noch ist, denke ich, die Angst ist da, ja, aber so sagt jetzt keiner, der Wolf muss weg.
Anke Petermann berichtete über die Rückkehr der Wölfe in den Westerwald.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Krankenkasse ist ein Thema, das alle betrifft. Gut 70 Millionen Deutsche sind über den über 100 gesetzlichen Krankenkassen versichert. Zu Jahresbeginn gab es eine gute Nachricht für die Versicherten, denn an den Zusatzbeiträgen müssen sich nun auch die Arbeitgeber zur Hälfte beteiligen. Aber auch sonst sind die Zusatzbeiträge ein Punkt, an dem man genauer hingucken kann, denn dort wartet ein gewisses Sparpotenzial, Dieter Nürnberger berichtet.
Ein Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ist heutzutage wirklich keine große Sache mehr. Denn immerhin rund 8 Millionen Versicherte haben das in den vergangenen 5 Jahren auch getan. Obwohl sich das Leistungsspektrum der Kassen nicht wesentlich unterscheidet, sagt Sabine Bayal-Jona, Versicherungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, die machen vielleicht so 95-97% aller Leistungen der GKV aus. Die sind gesetzlich vorgeschrieben und eigentlich bei allen Kassen gleich. Manchmal gibt es Leistungen, die man beantragen muss. Da ist die eine Kasse schneller als die andere vielleicht. Aber grundsätzlich sind die Leistungen gesetzlich festgelegt und werden dann auch von allen bezahlt.
Der reguläre Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt derzeit 14,6%. Hinzu kommt noch ein kassenindividueller Zusatzbeitrag, der im Schnitt rund 0,9% ausmacht. In der Warentestuntersuchung von 75 für alle geöffneten Kassen lag der günstigste Gesamtbeitrag bei 14,9, die teuren lagen bei über 16%. Bei den Zusatzbeiträgen unterscheiden sich die Kassen also und dafür bieten sie ihren Kunden auch unterschiedliche Extras an.
Da können Sie wirklich von geldwerten Vorteilen profitieren. Zum Beispiel, wenn Sie eine Reiseimpfung benötigen, zahlen viele Kassen etwas dazu oder auch bei alternativen Behandlungen, etwa der Homöopathie oder der Osteopathie. Da gibt es Zuschüsse, die Krankenkassen bieten. Und tatsächlich sogar bei der professionellen Zahnreinigung etwa gibt es auch Geld von der Kasse dazu oft.
Weitere Unterschiede können auch Bonusprogramme betreffen, denn einige Kassen belohnen regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen mit Beitragsrückerstattungen. Andere Kassen sind hier knausriger. Versicherte sollten zuerst entscheiden, was ihnen an Zusatzleistungen wichtig ist und dann die Anbieter vergleichen, so Warentesterin Sabine Bayal-Jona. Dann könne man wechseln oder bei der bisherigen Kasse auch bleiben.
Denn viele wissen gar nicht davon, was die eigene Kasse auch alles so bietet, was man vielleicht nutzen könnte. Und da kann man schon Geld alleine dadurch sparen, dass man vielleicht was in Anspruch nimmt, was man bislang noch gar nicht wusste und nicht genutzt hat.
In der Untersuchung der Stiftung Warentest zeigte sich, dass viele Kassen inzwischen mehr Extraleistungen anbieten. Zum Beispiel auch einen digitalen Service für die Versicherten. Das kann helfen, mehr Informationen zu bekommen oder auch Leistungen schneller abzurechnen. Andererseits dürfte für viele auch die persönliche Beratung wichtig sein, dann sollten Anbieter mit einem größeren Filialnetz gewählt werden. Ein Wechsel der gesetzlichen Kasse ist laut Stiftung Warentest einfach. Auch wer schon älter sei oder unter Vorerkrankungen leide, kann die Krankenkasse frei wählen. Sie muss lediglich auch im jeweiligen Bundesland des Wohnortes oder des Arbeitsplatzes geöffnet sein. Wer schon gesetzlich versichert ist, darf nicht abgelehnt werden. Allein durch die Unterschiede bei den Zusatzbeiträgen könne also gespart werden, so Sabine Bayal-Jona.
Ein Wechsel könnte sich lohnen, wenn man etwa von einer relativ teuren zu der günstigsten bundesweit geöffneten Krankenkasse wechselt und 3.000 Euro pro Monat brutto verdient. Dann kann man rund 200 Euro im Jahr sparen. Wenn man weniger verdient, spart man natürlich auch weniger, weil der Beitragssatz immer abhängig von der Höhe des Einkommens ist.
über Kriterien zur Wahl der passenden gesetzlichen Krankenkasse berichtete Dieter Nürnberger in unserem Verbrauchertipp. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler am Mikrofon. Nach den Nachrichten erwartet Sie Silvia Engels mit den Informationen am Mittag.